Ich möchte uns noch einmal hineinnehmen in das große Thema von unserem letzten Sonntag. Erinnert ihr euch noch, letzter Sonntag war das Fest der Auferstehung Jesu. Und mir ist deutlich geworden, wie schnell all die Gedanken rund um die Auferstehung Jesu in unserem Alltag verblassen. Gerade mal eine Woche her, und die Auferstehung Jesu scheint schon so weit weg zu sein. Deshalb war es mir ein Anliegen, mit euch heute Morgen einmal die Frage zu erörtern: Hat die Auferstehung Jesu Christi irgendeine Auswirkung in deinem Leben? Wir leben ja in einer Zeit, in der christliche Wahrheiten eher am Rande erscheinen. Manchmal werden sie belächelt, manchmal werden sie geduldet, aber auch oft schon angefeindet. Warum? Weil viele Menschen mit diesen Wahrheiten inklusive Auferstehung Jesu Christi so rein gar nichts mehr anfangen können. Dabei ist der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi nicht irgendeine Beilage oder irgendein zusätzliches Etwas, was man glauben kann oder auch nicht, sondern die Wahrheit über die Auferstehung Jesu Christi ist eine ganz zentrale, grundlegende Wahrheit über Gott und seinen Erlöser Jesus Christus. Es ist also nicht unerheblich, sondern sogar heilsentscheidend. Es ist nicht irgendein Zuckerguss über eine ansonsten leidvolle Story über Jesus Christus, sondern es ist ganz zentral, ja, ich möchte fast sagen, es ist eine Zeitenwende, um jetzt auch mal mit unserem Bundeskanzler zu sprechen, eine richtige Zeitenwende. Und wir tun gut daran, uns mit den Gedanken der Auferstehung Jesu Christi und unsere eigene Auferstehung zu beschäftigen. Ich lese uns zunächst einen Vers aus Römer 10. Dort heißt es: Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So klar ist die Bibel in ihren Aussagen, aber auch so herausfordernd. Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi und an deine eigene Auferstehung ist uns Menschen nicht angeboren. Das dürfen wir ganz ehrlich auch so einräumen. Es ist eine Herausforderung, aber der Heilige Geist will uns helfen, hier auch zu einem umfassenden Verständnis zu kommen. Deshalb heute Morgen auch das Thema der Predigt etwas herausfordernd: Du wirst auferstehen. Wann hast du das letzte Mal darüber schon nachgedacht? Ich habe gemerkt, vielleicht noch gar nicht. Und ich denke, es ist aber wichtig, dass wir uns mit diesem so zentralen Thema auseinandersetzen. Ich lese uns einen weiteren Vers, Johannes 5. Dort sagt Jesus selber: Die Zeit wird kommen, in der die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden zum ewigen Leben auferstehen, und diejenigen, die Schlechtes getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Was für eine Herausforderung. Ich möchte diese Predigt zunächst einmal auch unter ein Gebet stellen. Herr Jesus Christus, wir sehen dich als den Auferstandenen. Herr, du hast für uns am Kreuz eine wunderbare, kostbare Erlösung geschaffen und du bist auferstanden, so wie es die Schrift vorhergesehen hat. Herr, und mein Gebet ist heute Morgen, dass du uns als Gemeinde hilfst, in die Wahrheit über Auferstehung noch tiefer einzudringen. Herr, dass unser Herz voll ist auch von Überzeugung und dass wir auch mehr und mehr verstehen, was es mit deiner Auferstehungskraft zu tun hat. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist uns da helfen will. Amen. Ich möchte versuchen, der Reihe nach einmal vorzugehen. Das Ziel heute Morgen wäre, von der Auferstehung Jesu zu unserer eigenen Auferstehung auch einen Link zu bekommen, ein besseres, tieferes Verständnis. Zunächst mal die Frage an euch. Wer von euch kann glauben, dass Jesus Christus wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist? Jetzt dürft ihr euch mal bewegen und mal die Hand hochheben. Ja, das sieht ganz gut aus. Ihr dürft da auch ganz ehrlich sein. Aber ich sehe, dass der Heilige Geist in euren Herzen auch schon viel Überzeugungskraft geleistet hat. Es ist ja in der Tat eine gewisse Zumutung, wenn wir heute von der Auferstehung Jesu Christi sprechen. Wenn ich diese gleiche Frage euren Arbeitskollegen gestellt hätte oder meinen Arbeitskollegen, oha, da wäre das Ergebnis sicherlich anders gewesen und ich weiß nicht, ob ich da glimpflich rausgekommen wäre. Aber so ist es. Die Frage nach der Auferstehung Jesu Christi ist immer auch eine Frage, die uns erst einmal in unserem Verstand total querläuft. Es ist insofern tatsächlich eine gewisse Zumutung, weil es ist so weit weg von unseren Alltagserfahrungen. Oder wann hast du das letzte Mal mit einem Auferstandenen gesprochen? Letzte Woche? Letztes Jahr? Noch länger her? Das ist tatsächlich eine Herausforderung für unseren Verstand, für unseren Intellekt. Und die alte Frage, ja, wie soll denn das geschehen? Gab es schon vor Hunderten von Jahren. Auch zur Zeit Jesu Christi gab es eine Kategorie, eine Partei unter den Schriftgelehrten, die sogenannten Sadduzäer. Die hatten auch ein intellektuelles Problem mit der Auferstehung und mit dem Leben nach dem Tod. Sie sagten, das kann doch nicht sein. Und sie hatten sich selber einen Riesenstein umgehängt, indem sie eine ganz seltsame Konstruktion erdacht haben. Die haben nämlich gedacht, also wie wäre es denn? Da ist eine Frau, die ist 7-mal Witwe geworden. Ganz schön heftig. Also 7-mal musste sie ihren Ehemann zu Grabe tragen. Tragisch genug, aber die Sadduzäer hatten dann die Frage, hey, wenn es doch ein Leben nach dem Tod geben sollte, wer ist denn im Himmel oder im Jenseits ihr Ehemann? Sie hat ja 7 Ehemänner gehabt. Das war für die Sadduzäer Grund genug zu sagen, nee, das kann nicht sein, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Das geht gar nicht. Sie sind also praktisch gescheitert an ihrer eigenen menschlichen Begrenztheit. Das ist auch ein Problem, unsere eigene menschliche Begrenztheit. Aber ich lade uns heute Morgen ein, diese menschliche Begrenztheit erst einmal einzugestehen und zu sagen, ja, mein Verstand ist prima, aber er ist nicht allwissend. Ich bin Mensch, habe eine Menge auf die Reihe gekriegt, aber ich bin auch begrenzt. Das wäre der erste Schritt zur Hilfe. Die Sadduzäer sind also gescheitert an ihrer eigenen menschlichen Begrenztheit und sind darüber auch nicht hinweggekommen. Aber Jesus Christus hat ihnen helfen können und hat ihnen erklärt, schaut mal, ihr irrt euch. Ihr irrt euch gewaltig. Ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Und das ist die Ursache, wenn Menschen die Auferstehung Jesu Christi komplett ablehnen. Ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Wir sehen, der Glaube an die Auferstehung kommt nicht aus der Tagesschau, kommt nicht aus der Bildzeitung, kommt nicht aus irgendwelchen anderen Medien, sondern der Glaube an die Auferstehung kann wachsen in deinem Herzen, wenn du dich mit der Bibel, wenn du dich mit der Schrift beschäftigst. Dieser Glaube an die Auferstehung Jesu und an deine eigene Auferstehung, dieser Glaube ist uns nicht angeboren. Auch das müssen wir ganz ehrlich einräumen. Von Natur aus habe ich diesen Glauben nicht in meinem Herzen, aber dieser Glaube kann reifen, kann wachsen, indem ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze. Wir müssen uns von Gott etwas sagen lassen. Und ich möchte heute Morgen versuchen, uns allen eine kleine Himmelsleiter zu bauen. Eine Himmelsleiter mit Sprossen, auf denen wir Sprosse für Sprosse ein bisschen höher kommen und der Glaube in unseren Herzen noch überzeugter ist und wir es wirklich von tiefem Herzen auch erfassen und bekennen können: Jesus Christus ist auferstanden. Und auch ich werde einmal auferstehen. Ich möchte zunächst uns helfen, indem ich die Passagen aus dem Wort Gottes einmal vorlese, wo Jesus während seiner Dienstzeit und Wirkungszeit hier auf Erden Tote auferweckt hat. Da lese ich drei Bibelstellen. Das war zum einen mal die Tochter des Jairus. Dann war es der Jüngling zu Nain und Lazarus, der Bruder von Martha und Maria. Hört bitte einmal gut zu. Ich lese den gesamten Text, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Aussagen Kraft haben, unseren Glauben auch zu stärken. Zunächst einmal die Tochter des Jairus. Während Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers und sagte: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte es und sagte darauf zu ihm: Fürchte dich nicht. Glaube nur, dann wird sie gerettet werden. Als er in das Haus ging, ließ er niemanden mit sich hineingehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Vater des Mädchens und die Mutter. Alle Leute weinten und klagten um sie. Jesus aber sagte: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war. Er aber fasste sie an der Hand und rief: Mädchen, steh auf. Da kehrte ihr Lebensatem zurück und sie stand sofort auf und er ordnete an, man solle ihr zu essen geben. Eine ganz beeindruckende Szene, die uns berichtet von der Macht, von der Vollmacht Jesu Christi auch über den Tod. Die zweite Geschichte, der Jüngling von Nain. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, er begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten: junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Was für ein wunderbares Beispiel auch der Vollmacht Jesu. Wir sehen hier immer wieder auch eine wiederkehrende Vorgehensweise. Zunächst einmal, Jesus ist zutiefst berührt, auch von der Realität des Todes. Ich finde es so schön, dass unser Erlöser hier auch Gefühle zeigt, dass das nicht alles irgendwie kalt an ihm abprallt, sondern er zeigt ein tiefes Mitgefühl. So einen wunderbaren Erlöser haben wir. Und wir sehen, Jesus spricht. In einigen Stellen heißt es, Jesus rief. Also das gesprochene Wort Jesu entfaltet die Kraft. Schaut mal, und das soll uns unbedingt daran erinnern, dass durch das Wort Jesu alles geschaffen ist, im Himmel und auf der Erde. Der Prolog, das erste Kapitel im Johannesevangelium beginnt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort und alles, was sichtbar ist, ist geschaffen durch das Wort. Und Jesus war das Wort, das Fleisch geworden ist. Also hier sehen wir auch die Betonung auf die Macht des Wortes Jesu Christi. Das ist wichtig. Dann die dritte Story. Jesus erweckt Lazarus, den Bruder von Martha und Maria, zurück ins Leben. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Jesus gab zur Antwort, dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha, das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch da, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte Jesus ein tiefer Schmerz. Bis ins Innerste war er erschüttert. Dann fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem ein tiefer Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen, er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Wir sehen hier die Vollmacht Jesu Christi auch über den Tod. Das ist wichtig, dass wir uns mit diesen Bibelstellen beschäftigen, damit der Glaube in unseren Herzen auch wachsen kann. Die Bibel bezeugt nun verschiedene Kategorien der Auferstehung, mit denen wir uns als nächstes befassen wollen. Die erste Kategorie sind die Menschen, die Jesus während seiner Wirkungszeit hier auf Erden aus den Toten zurück ins Leben gerufen hat, die er also von den Toten auferweckt hat. Allerdings, all diese Menschen mussten auch ein zweites Mal sterben. Sie hatten noch keinen Auferstehungsleib, so wie Jesus ihn hatte. Sie mussten noch ein zweites Mal sterben. Aber das ist eine ganz wichtige Kategorie, weil wir sehen hier, dass Jesus tatsächlich Macht hat, auch über den Tod. Die zweite Kategorie, das ist die Auferstehung Jesu Christi selbst, und zwar in einem neuen Auferstehungsleib. Wir erinnern uns, der Leib Jesu Christi nach seiner Auferstehung war sogar in der Lage, durch Mauern zu gehen. Er erschien den Aposteln, zum Teil sehr überraschend. Also dieser neue Auferstehungsleib, der nicht mehr stirbt, war etwas ganz Neues und war damit auch eine ganz neue Kategorie. Ich möchte nun ausdrücklich darauf hinweisen, dass Kreuz und die Auferstehung, die gehören zusammen. Wenn du also sagst, also mit der Auferstehung, das kann ich nicht glauben, das will ich auch gar nicht glauben, mir reicht das Kreuz, dann ist es noch nicht zu Ende gedacht und dann wird der Heilige Geist noch weiter auch an dir arbeiten müssen. Das Kreuz und die Auferstehung gehören zusammen. Jesus hatte bei seinen Leidensankündigungen, bevor er ans Kreuz ging, immer auch erwähnt, am dritten Tag wird er auferstehen. Das Kreuz, die Erlösung und die Auferstehung gehören zusammen. Paulus hat es einmal so beschrieben, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube ohne Nutzen. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also, der Glaube an die Auferstehung ist nicht irgendwie eine Option, kann man nicht, sondern nein, es gehört ganz wesentlich zu der Erlösungstat Jesu Christi dazu, in der Auferstehung, mit der Auferstehung, hat Gott praktisch die Erlösung auch bestätigt und gesagt, ja, das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, bestätige ich, indem ich ihn auch von den Toten auferwecke. Die Auferstehung Jesu Christi bestätigt also die vollbrachte Erlösung am Kreuz. Das war die zweite Kategorie. Ich fasse noch ein wenig zusammen. Wir haben auch eine dritte Kategorie der Auferstehung, die wird uns betreffen. Es ist nämlich die Auferstehung der Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus verbunden sind mit dem Auferstandenen. Das ist die Gemeinde, seine Gemeinde, die er in unserer Zeit zu sich ruft, durch Umkehr, durch Buße, durch Abkehr auch von der Sünde und Glauben an ihn, den Auferstandenen. Die Gemeinde, also wir, die wir zu ihm gehören. Dort sagt Paulus, wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden einmal alle Menschen durch Christus vom Tod auferweckt. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden. Wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich in Anspruch nimmt, und wird Gott seinem Vater die Herrschaft über diese Welt übergeben. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Das könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 15. Wir sehen also, wie wichtig die Auferstehung Jesu Christi ist, wie bedeutend für unser eigenes Leben, Glaubensleben. Aber wir sehen auch, dass die Auferstehung Jesu Christi der Auftakt ist, auch zur Wiederherstellung aller Dinge. Jesus wird eines Tages seine Macht antreten und die Dinge wiederherstellen, so wie Gott sie eines Tages mal gedacht hatte. Diese Auferstehung wird auch genannt die Auferstehung der Gerechten. Jetzt muss ich allerdings erklären, der Begriff gerecht, für uns Deutsche hört sich das so an, okay, das sind halt die, die nicht so oft mit der Polizei in Berührung gekommen sind, die ansonsten auch ziemlich fair mit anderen umgehen, ein gerechter Typ halt. Und hier sehen wir, nein, nach biblischem Verständnis ist ein Gerechter derjenige, der in dem richtigen Verhältnis, in der richtigen Beziehung zu Gott steht. Also nicht das, was ich tue oder nicht tue, in erster Linie, sondern meine Beziehung zu Gott macht mich gerecht. Ein Mensch, der gerecht ist vor Gott, ist ein Mensch, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat und dadurch mit dem Vater versöhnt wurde. Das ist ganz wichtig, sonst kommen wir sehr schnell auch hier in eine Leistungsschiene. Die Auferstehung also derjenigen, die sich zu Jesus Christus gewandt haben, ihn in sein Leben aufgenommen haben und mit ihm durchs Leben gehen, werden diese Auferstehung der Gerechten erleben. Und was ist mit den anderen? Die Auferstehung der Toten, die sich nicht Gott zugewandt haben, ist auch letztendlich eine Auswirkung der Worte Jesu Christi. Wir haben vorhin gelesen, alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und auferstehen, auch auferstehen müssen. Auch die Gottesleugner, auch die großen Machthaber, die Gewalttätiger, die Verbrecher, die Putins, die Hitlers, wie sie alle heißen, werden eines Tages vor Gott erscheinen müssen. Auch sie werden auferstehen müssen. Sie wollen es wahrscheinlich gar nicht. Das ist wichtig für uns, dass wir hier auch sehen, Gott ist auch der Gott, der richten wird. Auch die, die in ihrem Leben hier auf Erden sich ihm nicht zugewandt haben. Das ist dramatisch, weil für sie die Verdammnis wartet. Und ihr Lieben, wir müssen als Christen auch den Mut haben, von dem Gericht Gottes noch zu sprechen. Ich weiß, das fällt in einer Zeit schwer, in der man über Wahrheit nur groß diskutiert und eine absolute Wahrheit gibt es doch gar nicht mehr. Und ein Gott, der richtet und sogar verurteilt und verdammt, den wollen wir nicht. Aber das ist eine Illusion. Das ist ein Wunschdenken. Noch einmal, jeder hat zu dieser Zeit die Möglichkeit, sich mit Gott zu versöhnen, Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser anzunehmen. Das ist unsere Zeit, das ist unsere Chance, auch für die Menschen um uns herum. Und hier möchte ich uns ein wenig wachrütteln. Ihr Lieben, ich habe vor einigen Monaten mal ein Seminar besucht beim Hospiz. Das Thema war letzte Hilfe, also Begleitung von Sterbenden. Wie geht man am besten mit Sterbenden um? Ein sehr interessantes Seminar mit sehr kompetenten Mitarbeitern. Und ich habe mir dann die Frage erlaubt, hören Sie, wie ist es, wenn Sie Sterbende begleiten? Kommt da nicht irgendwann auch die Frage nach Gott? Ich meine, angesichts des Todes, bei vollem Bewusstsein, da muss doch irgendwo die Frage kommen, Gott, wo bist du? Oder wie kann ich mich mit Gott versöhnen? Und ich war überrascht über die Antwort. Die Antwort von diesen kompetenten Mitarbeitern lautete, nein. Ein Mensch, der bis zu seiner Sterbensphase nicht mit Gott gelebt hat, wird in der Regel auch auf dem Sterbebett sich nicht Gott zuwenden. Und ich war geschockt. Ich dachte, boah, wie dramatisch, wie tragisch, wie traurig. Ich weiß, auch er wird auferstehen. Und wie dramatisch ist es, wenn man an der Erlösung Jesu Christi, wenn man an seinen Erlöser vorbeigeht. Ihr Lieben, und da muss ich uns wachrütteln, wir sind berufen, Botschafter zu sein, auch für die Menschen, die jetzt noch nicht an Jesus Christus glauben wollen. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für die Menschen draußen. Wenn ich heute spreche über wir werden auferstehen, du wirst auferstehen, gilt es auch für die Menschen draußen. Für all die Menschen, die mit Gott, mit Glauben gar nichts am Hut haben, auch sie werden eines Tages auferstehen müssen. Und hoffentlich eben nicht zum Gericht, sondern dass sie rechtzeitig noch die Kurve gekriegt haben und Jesus Christus als ihren Erlöser auch angenommen haben. Liebe Gemeinde, das ist mir ganz wichtig, dass wir heute, wenn wir auch über die Auferstehung, auch die Auferstehung der Toten nachdenken, dass wir uns das nochmal ins Bewusstsein rufen. Wir sind auch gerufen, Menschen in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer, mit ihrem Erlöser Jesus Christus in Beziehung zu setzen. Als letztes möchte ich noch einen Gedanken anfügen, die Kraft der Auferstehung in deinem Leben. Wir hatten begonnen mit der Frage, hat die Auferstehung Jesu Christi irgendeine Auswirkung in meinem Leben? Und da darf sich jeder einmal ganz ehrlich und persönlich fragen. Aber ich sehe auch in der Bibel, dass die Kraft der Auferstehung schon jetzt auch in den Herzen, in dem Leben der Gläubigen Auswirkung haben kann und auch soll. Zum einen ist es erst einmal auch die Freude über deine persönliche Auferstehung, inklusive einen neuen Auferstehungsleib. Hast du dich da schon mal drüber gefreut? Du wirst in der Auferstehung einen neuen Auferstehungsleib bekommen. An all die über 50-Jährigen ein ganz dicker Trost, ohne Rückenschmerzen, ohne Kopfschmerzen, ohne Haarverlust, einen neuen Auferstehungsleib. Hey, ich denke, wir denken viel zu selten drüber nach, dass Gott für uns, die wir an ihn glauben, die wir mit ihm gehen, ein Auferstehungsleib vorbereitet. Da wirst du staunen. Mir hilft immer dieses Bild von der Raupe und dem Schmetterling. Selbst wenn du dich jetzt noch als Raupe empfindest, so unbeweglich, auch so hässlich vielleicht, ja, was auch immer, denk an den Schmetterling. Die Raupe wird vergehen. Mein Leib, mein Körper, der wird vergehen. Mach dir nicht zu viele Gedanken über den Leib, der vergehen wird. Denk doch mal öfter an deinen Auferstehungsleib. Ein neuer Auferstehungsleib. Leider wird in der Bibel nicht konkret beschrieben, wie der dann aussieht, aber doch wunderbar, unverweslich, unkaputtbar. Das ist doch ein Ding. Ohne Krankheiten, ohne Schmerzen, ohne Wehwehchen. Wir sollten uns ruhig auch mal mit diesem Gedanken beschäftigen und uns auch freuen auf das, was Gott für uns noch bereitet hat. Zweitens, die Kraft der Auferstehung in meinem und deinem Leben. Suche die Kraft der Auferstehung in deinem Alltag. Ich möchte einmal Paulus zitieren. Er schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Hier spricht Paulus also von der Möglichkeit, dass wir uns auch in die Kraft der Auferstehung Jesu Christi hinein begeben können. Also indem wir uns wirklich mit Jesus noch stärker beschäftigen und identifizieren, sodass seine Kraft der Auferstehung immer mehr auch in meinem Leben zu sehen ist und auch spürbar ist. Er schreibt auch, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Da ist etwas zu spüren von der Auferstehungskraft, die auch Jesus aus den Toten herausgerufen hat. Und ebenso schreibt er, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslicher, großer Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Hey, das sind alles Herausforderungen, das sind alles Ermutigungen, das sind alles Dimensionen, die uns auch der Heilige Geist ganz neu für uns erklären möchte. Wir dürfen jetzt schon aufstehen, auch aus Hoffnungslosigkeit, aus Depression oder auch aus Gebundenheit, in Sünde, in Schuld oder Versagen. Du darfst da aufstehen und die Auferstehungskraft Jesu auch für dich in Anspruch nehmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so ein wenig mit hineingenommen hast, auch in die ganze Dimension deiner Auferstehung und deiner Auferstehungskraft. Herr, und ich bete, dass wir als Gemeinde da noch viel stärker hineinwachsen, dass das in uns lebt, dass wir tatsächlich auch diese Auferstehungskraft in unserem Alltag, in unserem Leben in Anspruch nehmen, dass wir lernen, auch durch den Glauben in dieser Kraft zu dienen. Herr, ich bete, hilf du uns, hilf du jedem Einzelnen von uns, dass er da hineinfindet. Ich möchte jetzt einen Moment der Stille einräumen. Ich möchte dich fragen, wenn du gerade jetzt merkst, dir fehlt da etwas, du möchtest ganz neu dich durch den Glauben verbinden mit Jesus Christus und seiner Auferstehungskraft, dann gib ihm gerade jetzt mal ein Zeichen. Das Zeichen gilt ihm, ich gucke gar nicht hin, aber du und dein Erlöser. Gib ihm ein Zeichen und sag, Herr, ich möchte ganz neu auch mich orientieren an dieser Auferstehungskraft. Danke, Jesus. Danke, Herr. Du bist wirklich ein lebendiger Gott. Du hast deine Liebe zu uns am Kreuz bewiesen. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Aber du bist für uns auch auferstanden. Damit wir lernen, auch in diese Kraft hineinzukommen. Du hast uns eine Perspektive gegeben über unseren eigenen Tod hinaus. Herr, hilf du uns. Hilf du uns, dass wir in diesen Wahrheiten noch stärker verwurzelt sind. Und dass wir noch mehr aus dieser Kraft deiner Auferstehung leben lernen. Danke dafür. Amen.